Flugshow, der deutsche Skispringen-Podcast. Alle News zum Skispringen der Männer und Frauen sowie spannende Hintergrundstories und exklusive Interviews. Präsentieren euch Tobias Ruf und Luis Holuch.
Servus, liebe Skispringen-Fans. Wir haben zwei Gesamtweltcup-Sieger, wir haben zwei Raw Air-Sieger. Es gibt jede Menge zu besprechen. Unser Mann in Vikersund, er ist zurückgekehrt. Und den begrüße ich. Hi, servus, Luis Holuch. Hi, grüß dich.
Ja, hallo lieber Tobi, hallo an alle da draußen.
Ja, es ist Dienstag, 16 Uhr. Luis, seit wann bist du wieder zurück in der Heimat?
Seit ziemlich genau 16 Stunden tatsächlich.
Seit 16 Stunden. Nimm uns mit, wann bist du angereist? Wie ist denn die Anreise? Was ist der Zielflughafen? Wie lange ist man unterwegs? Ja, erzähl uns doch einfach ein bisschen von deinem Trip.
Ja, dadurch, dass die Raw Air ja so gestaltet war, dass am Mittwoch noch in Trondheim gesprungen wurde, konnte ich gar nicht vor Donnerstag abreisen. Das heißt, ich habe mich am Donnerstagmorgen aus Düsseldorf in meinem Fall aufgemacht. Es lief vom Fliegen her auch alles super, also kann man echt nichts sagen. Also anders als im letzten Jahr jetzt keinen Direktflug gehabt, sondern musste dann über Frankfurt fliegen, aber auch das war ganz gut machbar. Man kommt dann in Oslo an. Und von dort aus reist man dann quasi ins Landesinnere weiter. Also von da aus sind es nochmal so grob anderthalb, ein, dreiviertel Stunden bis nach Vikersund. Also eine Strecke, die auch machbar ist. Mein größtes Problem an den ersten beiden Tagen war, dass mein Koffer die Reise nach Oslo verspätet angetreten ist. Das heißt, ich musste mir zumindest für den Freitag noch Ersatzklamotten ausborgen. Ich hatte da zum Glück Freunde, bei denen ich untergekommen bin, die mir da sehr gut zur Seite gestanden haben, weil machen wir uns nichts vor, bei Temperaturen so um die minus 3 Grad brauchst du nicht in Jeans und Sneakers an die Schanze gehen. Das hat wenig Wert.
Das hat wenig Wert. Mein Koffer ist damals bei Olympia in Südkorea nicht angekommen.
Ach du lieber Gott.
Und bin losgeflogen bei 4 oder 5 Grad in Berlin. Und angekommen bei minus 25 Grad in Seoul, beziehungsweise Pyeongchang. Ja, gut.
Dann, wie verbleiben wir da denn jetzt eigentlich, fragt man sich. Ja.
Das habe ich in dem Moment dann tatsächlich auch gedacht. Und das war Aeroflot damals, russische Airline.
Oh ja, ja.
Und dann im Endeffekt musste man die Brücke schlagen zwischen dem olympischen Mediendorf in der Nähe von Pyeongchang, zum Airport in Seoul, zur russischen Airline Aeroflot. Es hat 3,5 Tage gedauert. So. Ich konnte es dahingehend verschmerzen, da meine handelsübliche deutsche Winterjacke, die im Koffer war, die hätte bei minus 30, die es ja dann stellenweise waren, die hätte ohnehin nicht gereicht. So, aber das war schon so ein bisschen Grenzerfahrung, wenn du im Endeffekt weißt, du bist 3 Wochen dann vor Ort, äußere Bedingungen, völliger Wahnsinn und du keinerlei Ahnung hast, wann und ob dieser Koffer, der natürlich fast alles beinhaltet hat, was ich für die 3 Wochen auch gebraucht hatte, wann und ob der überhaupt ankommt. Also I feel you, but you can feel me more. Das war, es war noch mal eine andere Geschichte. Aber der Koffer kam dann oder wie lief's dann ab?
Ja, das ist dann so gewesen, dass man dann eine Mitteilung bekommen hat. Heutzutage mittlerweile alles elektronisch. Das heißt, du musst nicht mehr zum Schalter und irgendwelche Leute fragen, sondern du konntest dann entweder halt warten, bis der Koffer da ist, da ich aber nicht wusste zu dem Zeitpunkt, hey, wie lange dauert es denn jetzt? Da gab es auch irgendwie widersprüchliche Aussagen. Habe ich dann gesagt, gut, dann schickt's mir den bitte per Kurier an die Adresse meiner Freunde. Und dann war er Freitagmittag da, sodass ich zumindest am Samstag dann wieder meine heiligen Winterklamotten anziehen konnte, ja.
Wunderbar. Vikersund, ich kenne es ja nur vom Skifliegen. Wie groß ist das? Ist das ein Wintersportzentrum in Norwegen oder so eine kleinere, eher Außenstation? Wie würdest du es beschreiben?
Ja, es ist, ja, wie, also sag mal so, hätten die das Skispringen da jetzt nicht oder dieses Hopcenter, es sind ja 8 Schanzen, die sie da haben, wäre das, glaube ich, in der Wintersportwelt ziemlich vernachlässigenswert. Sie haben einen kleinen Alpinhang, aber zum Beispiel auch nur ein kleines Hotel für den ganzen Ort. Also es ist jetzt nicht per se eine Touristenhochburg, sondern es ist dann wirklich so, jetzt einmal im Jahr ist da ein bisschen Ausnahmezustand, aber ansonsten ist das wirklich ein kleines verschlafenes Dorf, kann man sagen.
Okay, also es ist auch keine Stadt in dem Sinne, oder?
Nee, nee. Mir wurde sogar von Einheimischen gesagt, ja, wir haben zwar einen Bahnhof, aber da hält nur alle paar Stunden mal irgendwie ein Zug und damit hat sich das dann auch,
Gut, das ist, wenn man nach Deutschland schaut, kein Parameter der Größe einer Stadt. Wenn, ja.
gemäß des Fahrplans, ja. Gemäß
Genau,
des Fahrplans.
das ist Klaus Weselski in einen Skispringen-Podcast schafft, ist, denke ich, auch ein Novum. Haben wir das auf der Bucketlist auch abgehakt. Ja, und zurück ging es dann am Montag, richtig?
Genau, Montagnachmittag, auch wieder von Oslo über Frankfurt und dann mit dem Zug zurück. Auch da wieder Grüße an Klaus Wieselski, hat auch nicht so geklappt, wie ich mir das gedacht hätte. Aber gut, jetzt bin ich ja hier und kann euch berichten, zum Glück.
Adler der Woche, heißer Kandidat, schon zweimal genannt heute. Wie ist das Aufkommen jetzt vor Ort, jetzt auch was Presse, Medien angeht? Wir sind jetzt schon auch in der Phase der Saison, also die ist ja im Endeffekt gefühlt zu Ende. Merkst du, dass es da auch tatsächlich weniger wird? Ich sehe es am Interesse unserer Leser. Das Interesse nimmt schon langsam ab. Also wir hatten Phasen in der Saison, da haben wir wirklich extremen Zulauf bekommen auf alles, was Berichterstattung rund ums Skispringen angeht. Und ich merke jetzt, die Leute sind langsam satt und es würde dann auch reichen. Wie ist der Eindruck von vor Ort?
Ja, kann ich so bestätigen. Also es ist sehr leer gewesen in der Mixed Zone. Da muss ich übrigens sagen, das ist wie letztes Jahr auch top gewesen. Also super strukturiert und organisiert, dass du da irgendwie keine Platzkämpfe ausfechten musst oder so. Auch das Pressezentrum in der Sporthalle direkt nebenan, das ist auch top. Es ist sogar überdimensioniert für das Aufkommen, was dort war. Also ich kann dann wirklich sagen, ich hätte mit mehr bekannten Gesichtern dort gerechnet, als ich dann tatsächlich angetroffen habe. Also es erzählten dann auch einige, die Raw Air komplett mitgemacht haben, dass sich halt manche dann nach Trondheim halt verabschiedet haben, weil sie gesagt haben, gut, jetzt waren sie mal bei den WM-Schanzen, haben sich die WM-Anlage mal ein bisschen angeguckt, die auch noch nicht ganz fertig ist, kann ich an der Stelle auch verraten. Aber ja, es trudelt so ein bisschen aus.
Genau, richtig. Aber nichtsdestotrotz schauen wir natürlich rein, was passiert ist. Es ist viel passiert, weil es natürlich wettertechnisch auch wieder extrem schwer war. Du warst vor Ort, nimm uns mit, der Samstag.
Tja, also ich glaube, wenn nicht so viel an der Veranstaltung dranhängen würde, hätte man gleich am Samstagmorgen gesagt, Leute, spart euch das, weil das war absehbar, dass es nichts werden würde. Also der Wetterbericht hat wirklich wie die Faust aufs Auge gepasst. Nicht nur sprichwörtlich, sondern in dem Fall wortwörtlich, weil es halt wirklich wehgetan hat, dass nichts gegangen ist. Also Probedurchgang ja schon um Viertel nach sieben abgesagt bei den Frauen, dann der Wettkampf im Prinzip zur Startzeit. Und Gott sei Dank war es dann so, dass wir noch ein paar Athletinnen sprechen konnten. Die sind dann zu uns quasi in die Sporthalle gekommen und man konnte sich so ein bisschen austauschen und auch Gedankenspiele betreiben. Hey, wie geht's denn jetzt eigentlich weiter? Was daraus geworden ist, denke ich mal, besprechen wir ja gleich noch. Aber das wirklich Anstrengende war dann, du wusstest, okay, jetzt ist es irgendwie 11 Uhr. Und bei den Herren geht es frühestens um, ich glaube, 14:45 Uhr war der Probedurchgang angesetzt.
Kommt hin.
Und diese lange Wartezeit ist echt zart, wenn du halt eigentlich keine Aussicht hast, dass was stattfindet und dann auch nichts zu tun hast. Du weißt ja nicht, passiert jetzt noch irgendwie was? Es ist auch niemand da, mit dem du irgendwie groß sprechen kannst. Die Springer sind in Drammen untergebracht. Das heißt, die haben noch mal eine Dreiviertelstunde Anfahrt. Die waren noch gar nicht an der Schanze. Und dann sitzt oder stehst du dir halt wirklich die Beine in den Bauch, weil nichts geht. Zum Glück wussten wir relativ früh, okay, die letzte Startzeit ist um 17 Uhr, weil klar ist, dass spätestens um 18 Uhr der Wettkampf aufgrund der TV-Zeiten vorbei sein muss, weil dann eben andere Sachen geplant waren. Das heißt, das war zumindest absehbar. Aber unterm Strich war das, glaube ich, trotzdem der langweiligste, kräftezehrendste Tag, ereignisloseste Tag, den ich je in einer Skisprungschanze verbracht habe.
Okay, das sind klare Worte. Es war Biathlon in Kanada. Da war die Startzeit nämlich um 18.10 Uhr. Und Biathlon hat sowohl im norwegischen als auch im deutschen Fernsehen da natürlich Priorität. So, dann wurde es ein bisschen wild. Hab mich bei dir auch nochmal gemeldet mit einer Sprachnachricht, weil ich irgendwann so gedacht habe, so, okay, was haben sie sich denn da jetzt überlegt? Nehmen uns mit, wie war es denn, als dann klar war, es findet nichts statt eben am Samstag. Und dann ging so ein bisschen die Spielchen hin und her. Wie macht man es am Sonntag? Wie hast du es vor Ort erlebt?
Also ich hatte mich eigentlich schon nach den Gesprächen mit den Athletinnen darauf eingestellt, dass es für die Frauen am Sonntag zwei Wettkämpfe geben würde. Weil die Idee ganz simpel, wie gut war, man sagt, man streicht den Probedurchgang und macht stattdessen einen Wettkampf mit einem Durchgang. Daraus ist dann schlussendlich nichts geworden. Wie gesagt, über die Gründe können wir gleich noch mal kurz sprechen. Und es gab aber schon gegen 15 Uhr, also eine Stunde bevor der Männerwettkampf hätte starten sollen, gab es schon ein Alternativszenario für den Fall, dass es auch bei den Männern nicht geht. Da war dann klar, genauso wie sie es jetzt umgesetzt haben, es gibt dann um 11.05 Uhr das Springen vom Samstag, am Sonntag, aber nur mit den 40 Springern, die sich auch qualifiziert hatten, und dann ganz normal wie geplant um 15.30 Uhr dieses Raw Air Finale mit den drei Durchgängen. Das war das, was wir wussten, und das wurde ja auch eine halbe Stunde, nachdem der Männerwettkampf abgesagt wurde, schon bekannt gegeben. Die Überraschung war dann, als es wiederum eine Stunde später hieß, übrigens für die Frauen gibt es keinen Ersatz.
Wie und wann hätte denn der sein sollen? Also letztendlich haben ja die Damen um 10 Uhr ihren Wettkampf ausgetragen in zwei Durchgängen.
Ja.
11.05 Uhr war dann dieser Nachholwettkampf. 15.30 Uhr war dann das Finale. Heißt, zwischen 11.05 Uhr ein Durchgang. 12 Uhr war die Geschichte erledigt. Hättest du ja einen Puffer von 3,5 Stunden gehabt. War genau der Plan, dieses Ding mit einem Durchgang dort reinzuschieben?
Also das ist das, was mir Emma Klinitz zum Beispiel gesagt hat. Ich habe aber von TV-Kollegen, beziehungsweise dadurch, dass ich ja mittlerweile auch mit dem TV zu tun habe, halt frühzeitig die Info bekommen, dass es eben darum gehen soll, diesen Probedurchgang einfach zu streichen, stattdessen um 9 Uhr halt diesen Wettkampf schon auszutragen.
Also drei Durchgänge in a row und gewertet aber als zwei Wettkämpfe.
Genau, ja. Woran es dann aber letztendlich gescheitert ist, ist die Sache, dass der TV-Rechtevermarkter gesagt hat, das ist zu wenig Sendezeit und wir bräuchten mindestens 45 Minuten, damit diese TV-Prämie bezahlt würde. Aber auch die hättest du ja gehabt, weil du hattest ja ein Zeitfenster von einer Stunde. Das heißt, mit den 17 Teilnehmerinnen, die wir bei den Frauen hatten, hättest du auch zwischen 9 und 10 Uhr zwei Durchgänge durchführen können. Es wäre zwar knapp gewesen, den zweiten Wettkampf minimal nach hinten verschieben müssen, so wie sie es bei den Herren ja dann auch mussten. Aber es wäre zeittechnisch gegangen.
Wieso ist man so gebunden und abhängig von diesen TV-Slots? Geht es dann darum, dass du Preisgeld natürlich über TV-Einnahmen auch umleitest, umschichtest, weil alles andere, dann wird halt mal ein Wettkampf im nur zusammengefasst, dieser erste, ein Durchgang, ein Wettkampf, dann ist man halt nicht live dabei oder nur vereinzelt und zeigt es dann irgendwie im Nachgang. Ist es der Grund, dass man sagt, es muss Geld reinkommen, um Preisgelder ausbezahlen zu können?
Ja, weil das letzten Endes das ist, was am lukrativsten ist. Aber das ist natürlich auch eine Geschichte, wo sehr viele unterschiedliche Interessen aufeinanderprallen, weil in erster Linie den Athletinnen geht es ja nicht ums Geld, sondern die wollen einfach nur ihre Wettkämpfe haben, gerade wenn sie wissen, wir haben nur zwei Skifliegen und die Hälfte davon fällt jetzt aus. Das ist erstmal doof. Aber der Rechtevermarkter möchte natürlich möglichst viel Geld verdienen. Und die FIS, sollte man zumindest meinen, hat ja auch ein großes Interesse dran, möglichst ja, möglichst viel Reichweite zu bekommen, und die bekommst du halt eben nur übers Fernsehen so. Und das ist letzten Endes so ein bisschen der Kasus Knactus, aber ich bin zumindest der Meinung, wenn man das wirklich gewollt hätte und alles dafür getan hätte, hätte es diese zwei Wettkämpfe auch am Sonntag geben können.
Ja, absolut. Also man hätte ja im Endeffekt auch von dem Finalmodus bei den Herren einfach abweichen können und die Damen um 10 Uhr zwei Durchgänge springen lassen und dann den 11 Uhr Slot, den man für die Herren reserviert hatte, dadurch ein zweites Damenspringen reinpacken und vom Finalmodus abweichen und dann drei Durchgänge bei den Herren zu machen und die als zwei Wettkämpfe zu werten.
Ja, auch da wieder unterschiedliche Interessen. Die Erfinder dieses Konzepts von der Raw Air wollten unbedingt an diesen drei Durchgängen festhalten, was ich auch verstehen kann, weil es durchaus seinen Reiz hat. Bin ich absolut der Meinung. Aber da sieht man dann halt einerseits, wo die Prioritäten liegen und welcher Renndirektor bzw. welche Renndirektorin ihren oder seinen Job richtig macht oder nicht. Weil es ist ja kein Zufall, dass während der Männerwettkampf sozusagen noch auf der Kippe stand am Samstag, dass es da schon Alternativszenario verbrieft gab. Das heißt, Sandro Pertile wusste genau an diesem Tag, okay, jetzt wird es echt zart, wir müssen uns drum kümmern, für den Fall, was ist, wenn nicht. Und das hat seinen Konterpart bei den Frauen, Chika Yoshida, so kann man es schlussendlich, glaube ich, platt sagen, einfach nicht gemacht. Da ist sie dieser Aufgabe einfach nicht gerecht geworden.
Also agieren und reagieren. Das sind genau die zwei Unterschiede. Pertile agiert in dem Fall.
Ja.
Auf der anderen Seite wird dann reagiert und dann bist du wahrscheinlich auch zu spät dran.
Ja, genauso war es unterm Strich. Ich kann jetzt nicht alles preisgeben, was ich da an Infos zu bekommen habe. Das versteht ihr hoffentlich da draußen, aber das ist, da liegen Welten dazwischen, zwischen diesen Arbeitsweisen. Also ich kann mir vorstellen, dass Pertile sehr viel um die Ohren gehabt hat, aber er hat halt trotzdem hingekriegt, innerhalb kürzester Zeit dafür Ersatz zu sorgen. Während für Chika Yoshida schon um kurz nach 10 klar war, okay, heute geht nichts. Jetzt habe ich aber den Rest des Tages Zeit, mich drum zu kümmern.
Na ja, klar.
So, und das ist augenscheinlich nicht passiert. Und dann hat sie am Sonntag im ORF noch ein, wie ich finde, sehr, sehr unglückliches Interview gegeben, was du auch nicht nur darauf zurückführen kannst, dass ihr Deutsch vielleicht nicht das Beste ist. Aber dann nicht nur durch die Blume, sondern vor der Kamera sogar zuzugeben, dass die Männer eine höhere Priorität haben als die Frauen, ist für mich eigentlich ein Zustand, der so nicht haltbar ist. So sollte nicht jemand agieren, der dafür verantwortlich ist, diese Disziplin zu betreuen bzw. voranzubringen. Weil darum geht es ja letzten Endes auch.
Was sagen die Protagonistinnen und das Umfeld, Coaches und so weiter? Kommt da, wenn man sowas sieht, jetzt langsam eine Stimmung auf, wo man sich sagt so und denkt, ist da im Endeffekt die richtige Frau an der Position, um unsere Sportart weiterentwickeln zu können? Ist ja eine legitime Frage nach dem, was jetzt passiert ist.
Ja, und ich meine, die Frage stellt sich, glaube ich, nicht erst seit diesem Wochenende. Also was ich gehört habe, ist, dass Yoshida sehr, sehr kritisch gesehen wird. Mehr noch von den mittlerweile zurückgetretenen Springerinnen sogar, weil von denen waren auch einige da, die jetzt natürlich noch mal ganz anders drüber reden können, als die tatsächlich involviert
das
sind.
Das ist es. Klar, wenn du drinnen steckst, musst du auch natürlich professionell sein und Dinge in dich hineinfressen. Wenn du draußen bist aus dem System, kannst du ganz anders agieren.
Aber es gab trotzdem solche und solche. Es gab die eine Hälfte, also es gab welche, die gar nicht drüber reden wollten, die sagten, lass mich damit bloß in Frieden. Ich habe gerade genug mit mir selber zu tun. Ich möchte mich damit jetzt nicht noch weiter befassen. Es gab welche, die einfach nur gesagt haben, es ist ein absoluter Jammer, aber steckst halt nicht drin. Und dann gab es noch die Fraktion, allen voran Celia Opset, die klar und deutlich gesagt haben, ihr seht doch, was hier Sache ist. So, der Name der Renndirektorin ist nie gefallen, sondern es ging immer gegen den Verband. Aber man weiß ja genau, wer damit gemeint ist.
Absolut, okay. Ist ein Thema, das wird uns begleiten. Jetzt schaut man natürlich noch mal genauer drauf hin, weil für die Entwicklung sind natürlich solche Ereignisse wie am Wochenende sehr, sehr ungünstig. Und ich glaube, der Andi der Goldi war es im ORF, hat gesagt, es fühlt sich so an, dass sie geduldet sind, aber nicht erwünscht.
Ja, ich habe das Ganze auch nochmal versucht, schriftlich aufzudröseln für die Kollegen von Sport.de, und da war der Goldi echt ein dankbarer O-Tongeber, quasi indirekt, dadurch, dass ich halt auch von den Kollegen mitbekommen habe, dass sie das on-air thematisiert haben, was ich auch sehr, sehr gut finde. Ich fand auch das Interview, was da angeregt wurde mit Chika Yoshida, sehr, sehr gut, dass das eben nicht auf sich beruhen gelassen wurde. Mhm. Aber letzten Endes trifft der Goldi den Nagel damit absolut auf den Kopf. Und das ist halt frappierend, auch zu sehen. Jetzt eigentlich sollte es ja ein Feierwochenende werden, zu sagen, hey, das erste Weltcup-Schiefliegen für die Frauen, genau. ein historisches Ereignis. Und jetzt spricht alles drüber, wie schlecht sie eigentlich behandelt wurden an diesem Wochenende.
Wer jetzt denkt so, hey, die sind doch letztes Jahr schon geflogen. Damals war es nicht im Rahmen des Weltcups. Deswegen hast du es jetzt nochmal hervorgehoben. Ja, gut. Okay, behalten wir im Blick. Jetzt schauen wir uns diesen Modus an. Den Finalmodus, den man gewählt hat. Also erster Durchgang 30, zweiter Durchgang 20, dritter Durchgang nur noch 10. Du hast gesagt, er hat so ein bisschen einen Reiz. Was findest du gut an, weil du, das klingt ja so, als könntest du dem Ganzen was abgewinnen.
Gut, das ist natürlich jetzt sehr, sehr subjektiv, aber ich sag mal so, hätte es nur zwei Durchgänge gegeben, hätte ich am Sonntag nicht viel von den Männern mitbekommen. weil ich einfach bis dahin immer noch beschäftigt war, die Geschehnisse bei den Frauen aufzuarbeiten. Aber das, was ich mitbekommen habe, hat mir insofern gut gefallen. Also A, ist es mal was völlig anderes gewesen. Es hatte so ein bisschen was von Last Man Standing, und das finde ich für sich genommen, finde ich das absolut interessant, und letzten Endes hebt es auch die Qualität des Wettbewerbs an, weil, wenn man mal ehrlich ist, also die Quali am Freitag hättest du dir eigentlich auch sparen können, weil mehr oder weniger klar war, wer da durchkommt und wer nicht, und das Gefälle ist halt gerade auf diesen riesigen Schanzen, gerade Vikersund ist da echt frappierend enorm groß. So gesehen fand ich es sportlich interessant. Ich bin aber auch bei den Stimmen, die sagen, Ultima Ratio war es jetzt nicht, da müssen wir nochmal in den Feinschliff.
Also die Startreihenfolge, das geht so nicht. Also, dass sie die ersten zwei Durchgänge anhand des Zwischenstandes der Raw-Erwertung machen und dann switchen zum Zwischenstand in dem aktuellen Springen. Hä?
Es war ja nicht mehr so. Den zweiten Durchgang sind sie ja nach der Startreihenfolge des ersten Durchgangs gesprungen, minus derer, die rausgeflogen sind.
Ja, siehste? Das heißt, du hast am Ende des Tages sogar drei verschiedene Startreihenfolge in drei Durchgängen. Ja. Wie soll man denn da noch durchblicken? Also das kann es doch nicht sein.
Ja, da bin ich auch vollkommen bei dir. Ich wusste das im Vorfeld, weil ich mir den Aal, da haben wir ihn wieder, vorher sehr genau durchgelesen habe. Das heißt, ich wurde davon nicht überrascht, aber es gibt ein schlechtes Bild ab. Es ist super verwirrend in den Grafiken gewesen.
Voll.
Das eine. Und das zweite ist dann noch, dann hast du ja das Ding mit der grünen Linie, dass einer vielleicht irgendwie 206 Meter fliegen muss, um in Führung zu gehen, und der nächste aber plötzlich 296. Und da denkst du so, hä, das ist ja völlig fernab der Sehgewohnheiten. Also das ist, da gebe ich dir und allen anderen, die das kritisieren, auch absolut recht. Das war ein Griff ins Klo.
Ja, absolut. Aber ich glaube, dass wer das gesehen hat, der wird da im nächsten Jahr sagen, nee, Leute, das können wir so nicht mehr machen. Also
ja, das ist muss ja auch.
Ich verstehe den Grund nicht. Warum tut man solche Dinge?
Ich kann es dir unterm Strich auch nicht sagen. Ich glaube, das war einfach nicht zu Ende gedacht. Vor allem, und das ist der zweite Punkt, den ich ändern würde, mit diesen langen Pausen, die du hattest, hättest du alle mal die Möglichkeit gehabt, die Startreihenfolge abzuändern.
Ja, und jetzt kommen wir zum nächsten Punkt. Also sorry, die Pausen waren viel zu lang. Und wenn du im Endeffekt, auch mit diesem letzten Durchgang, da ist dann eine halbe Stunde Pause, Und dann ist der innerhalb, dann sind ja nur noch 10 Leute da. Das heißt, wenn du im Fußball machst du Halbzeitpause 45 Minuten und eine Halbzeit 15 Minuten. Steht ja nicht in Relation, dass der Wettkampf an sich kürzer ist als die Pause. Hä?
Ja, du hast halt zwei Dinge, die da mit reinspielen. Das eine ist, du brauchst in Vikersund leider sehr, sehr lange, um aus dem Auslauf wieder nach oben zu kommen, weil der Lift halt auch extrem langsam unterwegs ist. Und das Zweite, was in dem Fall eine Rolle gespielt hat, wo sich aber zumindest wieder um das Thema Gleichberechtigung verdient gemacht wurde, ist, dass sich die TV-Station dann nach der Zeit des Wettkampfsendes in der nordischen Kombination eingestellt haben.
Okay.
Das heißt, es wurde gesagt, nee, das Rennen läuft gerade, es ist auch absehbar, dass es dann und dann endet. Das heißt, wir starten mit dem letzten Durchgang nicht vor Zeit X.
Okay, also dann da eher externe Faktoren. Das ist gut zu wissen. Dann kann man hier auch einen Teil der Kritik zurückziehen. Ja, viele von euch da draußen haben uns auch geschrieben, sie waren im Endeffekt auch irritiert. Eine Hörerfrage will ich jetzt gezielt rauspicken von Sarah Orb 04. Johanns aus, sie mein Vorfang im ersten Durchgang hat gezeigt, dass das neue System die Gesamtwertung kaputt macht. Jetzt, du hattest das Last Man Standing bezeichnet. Ich verstehe schon auch, was sie sagt, aber es ist natürlich ein sehr selektives System und Vorfang hätte halt einfach besser springen müssen. Oder nicht? Also kann man, ich verstehe ihre Seite, aber wenn man sagt, man macht es wirklich als hochkompetitiv, ihr wisst, was ich sagen will, dann musst du halt auch im Endeffekt die Leistung zeigen, um dann da letztlich reinzukommen. Und da hängt dann im Endeffekt natürlich schon auch die Gesamtwertung dran, wenn du sagst, habe ich halt zwei Sprünge weniger als die anderen, weil ich es nicht geschafft habe, mich zu qualifizieren.
Ja, und es ist jetzt auch nicht so, dass man es irgendwie an dem Tag groß auf die Bedingungen schieben kann, weil es unterm Strich vom Wetter her sehr, sehr gut gelaufen ist. Also klar ist das natürlich bitter und es verleiht diesem Wettkampf natürlich innerhalb der Raw Air auch nochmal eine sehr große Gewichtung. Aber genau das finde ich in dem Fall sogar gut, weil letzten Endes wäre das Ding sonst wieder so eine x-beliebige Sonderwertung, wie wir sie im Verlauf des Winters gefühlt 12-mal haben. So. Und da waren wir uns ja schon seit eh und je einig. Also da müssen wir echt aufpassen, dass das nicht zu viel wird. Und so gesehen, ich finde nach wie vor, die Raw Air hat was Eigenes, einfach auch durch die Station. Man ist halt die 10 Tage in Norwegen unterwegs, nur man müsste sich jetzt nach den Jahren mal wirklich auf was einigen und festzurren, zu sagen, hey, das ist jetzt unser Baby und so ziehen wir es jetzt groß.
Absolut, Meister in der Findungsphase. Jetzt, du hast es gesagt, an dem Tag haben die Verhältnisse keine Rolle gespielt. Insofern ist es System, natürlich dieses knallharte Knockout-System schon aber gefährlich, wenn du, wir haben es so oft erlebt in den letzten Wochen, Tage hast, wo die Bedingungen halt nicht fair sind. Und dann kann es tatsächlich so sein, dass aufgrund der Verhältnisse, die ja beim Skifliegen noch viel extremer wirken als beim Skispringen, dass dann die Gesamtwertung dadurch tatsächlich verwässert wird. Also dieses Gefahrenpotenzial muss man, glaube ich, schon mit einkalkulieren.
Ja, ist ein absolut schmaler Grat. Und ich meine, es gibt ja auch berechenbarere Skiflugschanzen als jetzt die in Vikersund. Also ich, auch wenn ich jetzt das zweite Mal vor Ort war, ich sage euch ehrlich, ich verstehe diesen Backen immer noch nicht. Mhm. Also seit 2011, seitdem wir ihn jetzt so kennen, wie er jetzt ist, beziehungsweise er ist ja 2018 nochmal angepasst worden, ja auch nicht zum Guten. Ich tue mich wahnsinnig nach wie vor schwer, damit da die Wettkämpfe und vor allem einzelne Sprünge wirklich einzuordnen. Und wie du richtig sagst, die äußeren Faktoren nehmen dann großen Einfluss drauf. Und so gesehen müssen wir, glaube ich, froh sein, dass wir am Sonntag wirklich diese guten Bedingungen hatten, weil sonst würden wir am Ende wieder von Lotterien oder sowas sprechen.
Absolut. Ich finde es halt krass, wie er gar nichts verzeiht, wenn du oben einen Fehler machst. Also Kamitz Doch, Karl Geiger und Marius Lindwig hat es ja auch erwischt. Da ging ja gar nichts. Also no chance.
Ja. Ja, das ist wirklich brutal, gerade wenn die Anlaufgeschwindigkeit halt auch so niedrig ist, was halt auch den Bedingungen geschuldet war, weil der Wind halt grundsätzlich, wenn man denn von Wind sprechen möchte, sehr, sehr günstig lag. Also du musst wirklich an dein Maximum drankommen und halt auch von deinem Flugstil auch auf diese Schanze passen, ansonsten wirst du auf der nicht glücklich.
Mhm. Gut. Wer hervorragend auf diese Schanze gepasst hat, wir sind jetzt bei den Damen, ist Irin Maria Quandal. Die gewinnt vor Silje Opseth und Emma Kline. Silje Opseth, die Protagonistin des Tages, obwohl sie nur in dicken Anführungsstrichen Zweite geworden ist, denn sie springt erst Weltrekord. Unsanfte Landung, also Blut, Schweiß und Weltrekord. Ja, das ja. Ist so das Motto ihres Wochenendes. Und geht dann im zweiten Durchgang auf Weltrekordweite, kürzer als es dann in der Probe der Fall war, und steht unten mit blutigem Gesicht und strahlt trotzdem über das ganze Gesicht. Also verrückter Wettkampf. Haben die Richtigen sich da oben aufs Treppchen stellen dürfen, was das Fliegerische angeht? Wie ist dein Eindruck?
Ja, also die drei, muss man wirklich sagen, die waren an diesem Tag und ansatzweise ja auch schon am Freitag wirklich die besten drei. Bei Emma Kline jetzt vielleicht noch ein bisschen überraschender, nachdem wie ihre Saison auch lief. War jetzt nicht so besonders rund, aber wusste ja schon aus dem letzten Jahr, okay, auf der Schanze kommt sie prinzipiell gut zurecht. Sie ist einfach ein wahnsinniges Talent. Irin Maria Quandal in der Luft vielleicht sogar die Beste, weil letzten Endes muss man sich ja mal anschauen, was für Gates die geflogen ist und diesen Wettkampf gewonnen hat. Und bei auch von Silje Opseth wissen wir ja, mit den kleinen Schanzen hat sie es so gar nicht, mit den Größen dafür umso mehr, und dementsprechend waren es jetzt nicht die überraschenden Namen, die da gelandet sind. Überrascht war ich nur, als Quandal nach dem ersten Durchgang vorne war, und das ist halt ein riesiges Problem der Sportart, weil wir alle davon ausgegangen waren, dass diese Luke 17, aus der sie dann angefahren ist, dass das alleine eine Entscheidung ihres Trainers war, und wir aber dann hinterher erst erfahren haben, okay, die Jury hätte schon auf Gate 18 verkürzt. Das heißt, der Trainer hat nur um ein Gate verkürzt und somit hat sie dadurch weniger Punkte verloren, weil sie die anderen wie analog in Oslo dann sowieso bekommen hat. Und also ich kann verstehen, dass das einen faden Beigeschmack hinterlässt, weil man so sagt, ja, die Jury hilft ihr dabei, besser zu landen. Andererseits, gut, sie muss ja trotzdem erstmal so weit runterfliegen und das hat sie halt hervorragend gemacht.
Absolut. Jetzt zweites Skifliegen der Damen. Wie würdest du einerseits das sportliche Niveau sehen und andererseits immer die Facette Jury, zu defensiv, hat man sich da weiterentwickelt? Mit diesen zwei Fliegen, die du jetzt auch vor Ort gesehen und genau analysiert hast, wie siehst du Unterschiede zwischen Fliegen im letzten Jahr und in diesem Jahr, sowohl sportlich als auch was den ganzen Ablauf angeht?
Also vom Ablauf her war das letzte Jahr sicherlich besser, weil da der erste Tag ausgefallen ist und nicht der zweite zwischendrin. Das hat den Athletinnen in diesem Fall halt gar nicht geholfen, weil halt auch die zwei Flüge am Freitag eigentlich wertlos waren, weil es hatte Nebel, die Springerinnen sind in eine weiße Wand gesprungen, und ich meine, es waren ja jetzt auch sehr, sehr viele Neulinge dabei. Und wenn du eh das erste Mal auf so einer riesigen Schanze bist, tut das deinem Selbstvertrauen ja nicht gut. So, das muss man mal definitiv dazu sagen. Was man aber wieder bemerkt hat am Sonntag dann halt eben, dass sie sich allesamt von Sprung zu Sprung gesteigert haben. Und das würde ich grundsätzlich als sehr positiv werten. Thema Jury kann man in dem Fall nicht ausklammern, weil, da bin ich auch ganz klar in meiner Haltung, sie haben für mich nach Opseths gestürzten Weltrekord völlig überreagiert. Sie sind sofort mit dem Anlauf um mehrere Stufen nach unten gegangen, das heißt auch mit der Geschwindigkeit, obwohl dieser Sturz, egal wie spektakulär der jetzt ausgesehen hat und egal wie Silje Opseth danach ausgesehen hat, er hatte nichts damit zu tun, dass es für sie zu weit gegangen ist, beziehungsweise dass sie nicht so weit fliegen könnte. Das Gegenteil hat sie uns ja dann bewiesen, sondern es war einerseits sicherlich kein optimaler Landeanflug von ihr, aber andererseits halt war es da unten auch extrem rutschig. Es sind auch Vorspringer zu Sturz gekommen. So. Und damit, mit dieser Überreaktion hat man diesen Weltcup, der ja dann doch gelaufen und auch nicht überall übertragen worden ist, Grüße ans ZDF in dem Fall, hat man den von der Attraktivität her echt geschmälert. Also schaut es euch an, wie viele Flüge es über 200 Meter gegeben hat. Das ist sehr, sehr überschaubar. Also damit wird man der Qualität der Athletinnen, die dort mitgeflogen sind, auch nicht gerecht, finde ich.
Ist es dann auch Aufgabe der Rennleitung, ein bisschen mit der Jury auch zu sprechen, was mir jetzt gerade so kommt, wenn wir die Brücke so vorhin schlagen, dass man halt da auch sagt, hey, so macht ihr im Endeffekt unseren Sport nicht wirklich attraktiver. Wie ist da nur deine Einschätzung?
Ja, also natürlich können die da ein gutes Wort einlegen. Das würde man sich natürlich auch erhoffen. Letzten Endes haben sie da keine Entscheidungsgewalt drüber. So gesehen entscheiden das die vier Jurymitglieder.
Okay, gut. Ja. Ja, Christoph hat gefragt, warum das Fliegen nicht live übertragen wurde, nicht mal im Stream. info@zdf.de. Können wir nichts zu sagen, also kein.
Ja, zumindest nichts, was glaube ich, zitierfähig wäre.
Ja, ja klar, ich meine, dass wir es scheiße finden, das haben wir hier, glaube ich, seit Minute 1 dieses Podcasts immer wieder kommuniziert. Was die Hintergründe sind, wie gesagt, das sind wir leider die falschen Ansprechpartner. Jetzt will Jan Niklas wissen, wie war das Gefühl bei Siljes Weltrekord? Ich glaube, er meint, wie war die Stimmung, weil ich glaube nicht, dass du bei ihr hinten auf dem Rücken mitgeflogen bist und das Gefühl miterlebt hast.
Er hätte ja auch fragen können, was der Weltrekord mit mir gemacht hat, oder?
Ja,
vielleicht meint er das auch, ja.
Vielleicht meint er das, dann drehen wir es in die Richtung.
Die Frage ist auch, welchen Weltrekord meint er jetzt? Meint er den aus dem Probedurchgang oder den, der tatsächlich zählt?
Naja.
Probedurchgang kann ich euch ganz ehrlich sagen, ich hatte die Arme eigentlich schon oben. Also da sind die Gäule auch mit mir durchgegangen. Da dachte ich, was ist das eigentlich für ein abartig geiler Flug? Und dann innerhalb kürzester Zeit hast du dann gesehen, oh, jetzt hat sie hingeschmissen. Und obwohl die Erleichterung erstmal groß war, dass es ihr so weit ganz gut ging, wusste ich sofort, okay, das wird wahrscheinlich für den Wettkampf echt ein Killer sein, weil mir sofort klar war, okay, aus den gleichen Gates werden sie sich mal nicht anfahren lassen. Und okay. Umso überraschter war ich dann aber, als sie dann im zweiten Durchgang wirklich diesen Weltrekord geflogen ist. Weil ich dachte so, gerade auch nachdem, wie der zweite Durchgang verlaufen ist, da gab es ein 200er davor von Ima Klinitz. Da dachte ich so, ja, okay, wenn die Silja jetzt vielleicht irgendwie so 2:15 fliegt, so Richtung persönlichen Rekord, wäre auch schon fein. Aber was sie dann draus gemacht hat, ja krass. Und vor allem, wie sie sich danach auch gegeben hat oder insgesamt. Also selbst als die da im Schnee lag nach diesem Probedurchgang, du hast dir das Grinsen ja nicht mehr aus dem Gesicht bekommen. Das wirkte positiv versteinert irgendwie. Und auch wie voller Adrenalin, die so war, dass sie erst wirklich nach dem Wettkampf gemerkt hat, oh, mein Knöchel tut mir ja weh und ich fliege nächste Woche in den Urlaub nach Thailand, dann ist es vielleicht nicht so toll, dass ich mich mit den offenen Wunden im Gesicht in die Sonne lege.
Ja.
Das hatte auch was ganz Eigenes, ja.
Okay, gut. Abschließend, gibt es denn die Tendenz, dass die Frauen in den nächsten Jahren auch mal in Plane zerfliegen dürfen? Beziehungsweise auch eine zweite Frage, gibt es denn mehr Fliegen? Was ist da die Planung?
Puh, also ich glaube, die nächste realistische Chance, die dazukommt, ist Oberstdorf. Ich glaube schon, dass der Deutsche Skiverband da einigermaßen dahinter ist. Es hätte ja dieses Jahr auch schon geklappt, wenn die Rahmenbedingungen mitgespielt hätten, sprich das Finanzielle. Deswegen, ich glaube, da sind wir nicht mehr weit weg von. Planica, puh, Blick in die Glaskugel, ganz schwierig. Also wir wissen ja, dass sie sich für 2028 beworben haben, um die erste WM auszutragen für die Frauen. Ob das realistisch ist, auch schwer abzusehen. Für den Fall, dass das klappt, müsstest du natürlich trotzdem vorher auf jeden Fall mal einen Weltcup gehabt haben. Also ich kann mir vorstellen.
Mindestens ein. Also wenn der Zuschlag käme, wird es, glaube ich, recht schnell gehen.
Ja, da hängt, glaube ich, sehr, sehr viel von ab auch. Auf der anderen Seite, wenn sie es ablehnen, dann haben sie natürlich eine Begründung zu sagen, ach, wir warten mal noch ein bisschen, bis sie wirklich mal auf diese Schanze müssen, sozusagen. Aber wenn ich mich jetzt festlegen müsste, glaube ich nicht, dass es vor Olympia 2026 kommt.
Okay, du bist ja in Planitzer jetzt bei den Herren beim und die Damen sind ja auch da beim Saisonfinale. Ja. Vielleicht kannst du da natürlich ein bisschen mehr in der Hinsicht herausfinden. So, wir haben eine Gesamtweltcup-Siegerin. Das werden wir heute nicht en Detail thematisieren. Haben wir ja das ganze Saison schon drüber gesprochen. Herzlichen Glückwunsch. Verdient. Nika Preutz gewinnt den Gesamtweltcup vor Eva Pinkelnik. Und ja, der dritte Rang ist noch vakant. Da kann in Planitzer noch was passieren. Aber ja, wir haben jetzt Nika Preutz. Sie ist am Ziel. Wie gesagt, das Ganze auch verdient. Und es gibt noch einen Saisonrückblick, da werden wir dann ausführlich über die junge Dame aus Slowenien sprechen. Und jetzt haben sie ihr Szenario, was sie wollten. Es wird die große Preutz-Show, nämlich die Nika, das Küken, kriegt die große Kristallkugel und der Senior wird dann in Planitzer verabschiedet. Also ist doch eine schöne Geschichte, die du dann im Endeffekt nächste Woche uns erzählen wirst. Gehen wir rüber zu den Herren. Auch hier haben wir, ach so, die Raw Air gewinnt Irene Maria Kvandal.
Das ja, welche Überraschung der nach der Woche. Ja.
Nach der Woche, welche Überraschung, das der Vollständigkeit halber. Aber wir wollen heute so ein bisschen über das, was im Hintergrund passiert, ist, denke ich mal, interessanter als Ergebnislisten runterbeten. Ja, wir haben einen Gesamtweltcup-Sieger auch bei den Herren. Dass dieses Ding aber sowas von verdient ist, glaube ich, müssen wir hier nicht betonen. Der gewinnt auch die Raw Air, ist auf einem sehr guten Weg, auch die kleine Kugel für den Skiflug-Weltcup zu gewinnen. Da führt er auch. Es ist die fast perfekte Saison. Skiflug-Weltmeister ist er auch. Nur die Tournee, die hat's nicht sollen sein. Aber das war wieder eine Machtdemonstration. Aber auch, wenn man sagen muss, geschenkt wurde im Nichts, denn dieses K.O.-Springen, dieses Finalformat, das hat er nicht gewonnen.
Ja, das wird ihn natürlich sehr, sehr schmerzen, nachdem die Saison ja so gar nicht nach Wunsch verlief für Stefan Kraft. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe es dem Daniel Huber wirklich gegönnt, weil er ähnlich wie Kraft halt wirklich einen Flug nach dem anderen in einer unfassbaren Qualität
Wahnsinn, oder?
Gezaubert hat, wirklich extrem gut gelandet ist, auch was natürlich umso wichtiger ist, wenn du da diesen Stefan Kraft gegen dich hast. Also es war schon ein faszinierendes Duell zwischen den beiden. Wenn man sich die Punkteabstände anguckt, dann sieht man ja auch, okay, die haben da so ihr eigenes Ding gemacht und dahinter kam der Rest.
Ja.
So, und ich meine, von Kraft wusste man es ja, das ist irgendwie seine Chance, habe ich im letzten Jahr auch dann zur Chefin von der Mixed Zone gesagt, ihr habt dem die doch extra hingestellt, so gut wie der da ist. Er ist der Einzige, der sie wirklich versteht. Bei Huber bin ich ganz ehrlich, das habe ich so nicht kommen sehen. Also klar kann man jetzt sagen, der war beim Skifliegen in Oberstdorf auch schon extrem stark. Ja, aber auch von der Charakteristik sind sich Oberstdorf und Wicker sind jetzt nicht so wahnsinnig ähnlich. Aber wirklich sehr beeindruckender Sonntag von ihm. Shampoo.
Absolut, genau. Also, Stefan Kraft gewinnt dieses durchgängige Nachholspringen vor Daniel Huber und Domen Preutz. Und die drei Knockout, das drei Knockout-Finale gewinnt eben Daniel Huber vor Stefan Kraft. Und dann, du hast es angesprochen, ein sehr, sehr großer Abstand schon zu Timmy Seitz. Der dritte wird vor Peter Preutz und vor Domen Preutz. Daniel Čufenik, Sechster, gibt das Bild ab, das wir die letzten Wochen immer wieder sehen. Slowenien und Österreich, die geben hier, was die Breite natürlich in der Mannschaft angeht, absolut den Ton an. Genau, die Raw Air gewinnt Stefan Kraft vor Peter Preutz und vor Daniel Huber. So, jetzt müssen wir mal noch kurz drüber sprechen, wie sich's im deutschen Team entwickelt hat. Da kriegen wir natürlich immer sehr, sehr viele Zuschriften. Frage 1, war es sinnvoll, dass Karl Geiger die ganze Raw Air mitgesprungen ist? Also es ist halt Trondheim, Einsprung überragend. und dann wieder sowas wie jetzt in Vikersund. Also ganz ehrlich, ich kann euch nicht sagen, ob ich es richtig oder falsch finde. Das müssen die, das steht uns auch nicht zu, das im Endeffekt final zu bewerten. Wir können nur unsere Eindrücke schildern. Entscheiden muss es Karl Geiger und muss es das Trainerteam. Und wenn die sagen, ja, er soll die Raw Air, er will die Raw Air Tour springen, er fährt auch mit nach Planitzer, steht fest, er ist im Kader, über den sprechen wir gleich noch. Und die sind ja nicht doof, ganz im Gegenteil. Das sind so akribische, intelligente Leute. Und wenn die es für richtig halten, dann hat er jedes Recht, da zu springen.
Ja, also ich kann jetzt zu seinem Vikersund-Wochenende nichts sagen, weil ich keinen einzigen Sprung von ihm gesehen habe, ehrlicherweise. Dass er Trondheim mitnehmen würde, das war eh klar, ist auch vernünftig, weil es sind immerhin WM-Schanzen des nächsten Jahres. Und unterm Strich, und wenn es jetzt nur dieser letzte Sprung war, dieser Schanzenrekord, den er da gemacht hat, das hat ihm ja recht gegeben. Es war die richtige Entscheidung, da mitzufahren. Und ja, ich glaube, da tut man sich dann als Verband auch schwer zu sagen, wenn man eh nicht austauschen darf, schickt man einen irgendwie nach Hause. So, das spielt jetzt in dem Fall mit Sicherheit auch noch mit rein.
Ja, findest du es im Nachhinein gut, dass man nach Oslo gesagt hat, es darf nicht mehr getauscht werden? Ich tue mich ehrlich gesagt ein bisschen schwer damit. Also wenn es dann Krankheiten oder irgendwas gibt, nee, weiß ich nicht.
Ich finde es nicht gut. Ich finde es sogar total verwerflich, weil du auch da wieder musst du ja an die Qualität des Gesamtwettkampfs irgendwo denken. Und wenn du da offensichtlich Leute hast, die entweder mit den Kräften am Ende sind, außer Form sind oder überfordert sind, sowas soll es ja auch geben, dann tust du denen keinen Gefallen, damit irgendwie mit zu schleifen. Und das war ja dann auch kein Zufall, dass zwei noch während der Raw Air dann ausgestiegen sind mit Roman Kudelka und Wladimir Sograwski.
Ja, absolut. Genau, ansonsten im deutschen Team das gewohnte Bild. Andy Wellinger beendet die Raw Air auf dem 6. Platz. Er ist auch einer der Einzige, der es in diese 10er-Finalrunde dann geschafft hat. Und dahinter Philipp Raimund, völlig in Ordnung. Er hat so wenig Erfahrung auf den Flugschanzen und sagt auch selbst, er ist da mit seiner Entwicklung jetzt tatsächlich insgesamt in Summe zufrieden. Sehr bemerkenswert, dass er von sich aus sagt, er fühlt sich für Planitzer nicht in der Lage. Und das in diesem Business-Profisport, wo ich das Gefühl habe, sehr, sehr viele machen weiter, 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 bis die Zitrone ausgepresst ist bis zum Ende. Da kann ich nur meinen Hut vorziehen vor so viel Selbstreflexion und dass zu viel Ehrgeiz an mancher Stelle dann sogar gefährlich werden kann und er da das ganz realistisch sieht, Hut ab. Also ist eine sehr bemerkenswerte Entscheidung, wie ich finde.
Finde ich absolut top. Es passt auch zu ihm. Ich meine, wir haben ihn ja jetzt hier auch kennenlernen dürfen, einfach wie klar der Bursche im Kopf ist.
Voll.
Das mit seinen jungen Jahren, der sagt, und das ist auch völlig richtig, in Planitzer zu sagen, hey, wenn ich nicht zu 100% da bin, hat es keinen Wert. Weil gerade auf der Schanze wird es ja dann auch nochmal gefährlich, wenn du nicht 100%ig da sein solltest. Und entsprechend, also mit der Raw Air kann er sehr zufrieden sein. Ich finde, er kann auch mit der Saison insgesamt sehr, sehr zufrieden sein und so aufzuhören, ja, an dem Wochenende nochmal einen Hausrekord zu fliegen. Finde ich gut.
Genau. Und gerade im jungen Alter neigt man ja oft, sich selbst zu überschätzen. Er ist da ein sehr positives Gegenbeispiel. Jetzt haben wir auch Fragen bekommen. Wer ist denn dann dabei? Also bei den Damen Selina Freitag, Luisa Görlich, Agnes Reisch, Anna Rupprecht, Katharina Schmid, Juliane Seifert. Bei den Männern Karl Geiger, Stefan Laie, Pius Paschke, Andy Wellinger bleiben im Team. Felix Hoffmann und Luca Roth rücken nach. Sie haben die Chance, beim Saisonfinale im Endeffekt dann einmal das normale Springen am Freitag, dann ist Team am Samstag. Für Sonntag kann's nicht reichen. Da sind die Top 30 nur dabei.
Ja, aber trotzdem, also bis wir heute davon wussten, dass auch Konsti Schmid nicht mit dabei ist, habe ich mir sowieso gedacht, ey, Felix Hoffmann ist sofort der Name gewesen, der mir eingefallen ist. Letztes Jahr extrem gut auf der Schanze zurechtgekommen in Planitzer, 235 Meter geflogen, absoluter No-Brainer, den da hinzuschicken. Ja. Ja, und nachdem Markus Eisenbichler ja noch während der Woche gesagt hat, nö, für mich ist die Saison nach dem CLC-Finale vorbei, musstest du dir eh überlegen, wen schickst du jetzt? Dass man mal einen Luca Roth ausprobiert, der, ich glaube, zumindest mit dem Anlauf sehr gut zurechtkommt, finde ich absolut, absolut okay. Also, ich meine, wenn du sowieso nicht im Weltcup-Team bist, hast du eh sehr wenig Aussichten drauf, im Skifliegen mal Erfahrung zu sammeln, und dass man dann so
Absolut,
jemanden
ja.
schickt, finde ich richtig gut.
Genau. Ich finde auch Eisenbichlers Entscheidung tatsächlich gut. Er geht jetzt nämlich mit einem echt guten Gefühl aus der Saison raus. Wenn er jetzt gleich zum Skifliegen wieder rübergegangen wäre, der wär wieder voll im Fokus gestanden. Und dann hätt's, und stell dir vor, es hätte nicht geklappt. Und er hätte, na, ja, gut, der COC. So, ja, die Kirmesliga, er kann es nicht mehr. Dann wäre alles, was er sich mühsam jetzt erarbeitet hat, wäre mit einem Schlag dahin gewesen. Deswegen absoluten Respekt vor dieser Entscheidung.
Finde ich auch. Ist natürlich immer leicht zu sagen, ja, hätte man genauso gemacht, weil besser als jetzt, wie am COC aufgehört hat, hättest du halt eh nicht aufhören können. Aber wir wissen ja alle, wie groß die Verlockung ist, Skifliegen zu gehen, gerade auf dieser Schanze. Es ist nun mal irgendwo so eine Art Heiligtum und für ihn natürlich gerade besonders. Aber auch da muss ich wieder sagen, ey, die Entscheidung, die nötigt mir echt Respekt ab. Finde ich nicht nur nachvollziehbar, sondern auch gut.
Okay, gut. Bevor wir jetzt die Adler der Woche küren, sind noch vier Fragen hier offen. Wieso waren die Flüge im hohen Weitenbereich dieses Jahr gefühlt viel leichter zu stehen? Fragt Javo.
War das so? War das so ein
Ich
großer Unterschied im Vergleich zum letzten
fand es
Jahr?
ehrlich gesagt auch nicht super auffällig. Hab da nichts Außergewöhnliches gesehen.
Also, na gut, so einen weiten Flug wie den von Huber hatten wir letztes Jahr, glaube ich, nicht. Da müsste Andy Wellinger mit 2,45 der weiteste gewesen sein. Aber letzten Endes ist das, glaube ich, auch eine Sache, die natürlich von deiner Flugkurve abhängt. Es gibt ja welche, die da aus wer weiß wie großen Höhen runtersegeln. Wir haben ja jetzt auch an dem Wochenende die Daten sogar gehabt. Lief ja in den TV-Grafiken, war das ja eingeblendet zu sehen. Aber, also ja, wie gesagt, großartig aufgefallen wäre es mir jetzt nicht.
Ja, sehe ich auch so. Gibt es Neuigkeiten von oder zu Alex Stöckel?
Nein. Also ist nach wie vor keine Entscheidung darüber gefallen, wie man da
Also,
jetzt verbleibt.
naja, die Entscheidung ist ja eigentlich gefallen. Der wird nicht zurecht zurückkommen. Also, sorry.
Ja,
Kann ich mir
da
beim
dürfen wir
besten
von
Willen.
ausgehen, ja.
Ja, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass wir den im Endeffekt da nochmal sehen nach allem, was passiert ist. Auf einer Skala von, ach, die Skalen, wie ich sie liebe. Wie traurig seid ihr, dass Peter Preutz in Planitzer dass wir den zum letzten Mal sehen werden?
Also noch bin ich gar nicht traurig, weil es mir noch nicht so richtig bewusst ist, ehrlicherweise. Ich glaube, das wird am Sonntag dann, es wird am kommen. Also wenn dann wirklich so der Hafen für den Abschied quasi so bereitet wird. Aber da müssen wir uns ja nicht darüber unterhalten, dass das nicht nur aufgrund dieser Saison, sondern auch aufgrund seiner Erfolge, die er erreicht hat, wirklich eine absolute Größe ist und auch ein Idol in Slowenien, was denen dann schon abgehen wird.
Ja, also ganz ehrlich, bis vor der Saison hätte ich gesagt, ja gut, früher überragend, jetzt wird mir nicht allzu viel fehlen, aber leistungstechnisch wird uns jetzt schon was abgehen, weil das, was er gezeigt hat, lässt ihn in meiner Wertschätzung auch tatsächlich deutlich noch mal steigen.
Den Slowenen wird er ja auch definitiv fehlen, weil ohne diesen
Ja.
starken Peter Priots hätten sie jetzt vor Planica nicht noch die Aussicht, Deutschland sogar Rang 2 im Nationencup noch wegzuschnappen.
Ja, so ist es. Da ist es. Das gute alte Wegschnappen. Warum funktioniert Jan Hörls Sprung beim Skifliegen nicht so gut? Ich glaube, wir müssen da ein bisschen differenzieren. Der kann Skifliegen. Der ist auch in Planitzer im letzten Jahr Fünfter geworden. Zweimal. Es klappt halt mit Vikersund nicht so gut. Da soll es irgendwie nicht sein. Also der hat schon Elemente drin, dass er schief liegen kann, sonst kommen solche Ergebnisse auch nicht zustande. Aber du sagst es, für Stefan Kraft haben sie dieses Ding gefühlt hingestellt. Dem muss der Krafti da schon noch mal ein bisschen Nachhilfe geben, wie man Bickersund bewältigt, weil da sind die Ergebnisse tatsächlich nicht gut.
Ja, das ist so. Und ich mag mir gar nicht vorstellen, wie es dem damit eigentlich geht. Also es ist natürlich eine Sache, wenn Beobachter wie wir uns damit schwer tun, die Schanze irgendwie zu verstehen. Aber wenn du das als Athlet nicht auf die Reihe bekommst oder nicht so, wie du es dir vorstellst, um es mal so zu formulieren, dann ist das, glaube ich, schon irgendwie ein bisschen frustrierend. Aber ich glaube, von dem können wir uns jetzt ab Donnerstag noch mal einiges erwarten zum Schluss.
So ist es, ganz genau. Jetzt kurzer Switchback zu Trondheim. Da will Jan Niklas wissen, wie waren die Eindrücke von den neuen WM-Schanzen? Wir haben ja Normal- und Großschanze gesehen.
An sich hat es mir ganz gut gefallen. Was ich vor allem sehr schön finde, ist, dass die Großschanze nicht eine Copy-Paste-Version der Normalschanze ist. Also das finde ich gut, dass die beide schon ihren eigenen Charakter haben. Du musst auch auf der Großschanze wirklich sehr, sehr gut springen, um dort auf Weite zu kommen. Also das hat man ja gesehen, dass es da einige gab, die sich echt schwer getan haben, auch nur an den K-Punkt daran zu kommen. Also das fand ich ein sehr, sehr interessantes Springen. Die Normalschanze, also die Athleten haben sie erstaunlich unspektakulär genannt. Also die hat wenig Charakter so gesehen, aber ich glaube, dass auch die, wie es halt eigentlich immer so ist, ganz spannende Wettbewerbe verspricht nächste Saison.
Worauf achtest du, wenn du neue Schanzen zum ersten Mal siehst? Was sind so neuralgische Punkte, die du dir anguckst?
Ja, es kommt jetzt darauf an, ob ich es nur am Bildschirm sehe oder ob ich mir die Schanze auch vor Ort angucken kann. Jetzt konkret an dem Beispiel gucke ich halt schon, also wie scharf ist zum Beispiel der Radius im Schanzentisch? Sieht man diese Kompression, durch die durchgefahren wird? Weil ich finde, dass bei Schanzen, die wirklich so einen extremen Radius im Anlauf haben, dass du das auch ganz gut beobachten kannst, wie es da einen zusammenstaucht. Und dann halt, ja, wie ist die Flugkurve und vor allem, wie ist das Landen in hohen Weitenbereichen? Weil manchmal denkt man sich ja so, auch die Hillside-Linie, die ist aber weit oben, weil du manchmal auch so Sprünge siehst, die irgendwie gefühlt 10 Meter weiter drüber sind, die auch noch problemlos zu landen sind. Also das sind so die Kriterien, die ich mir da anschaue. Wie gesagt, jetzt bei der Normalschanze wäre mir nichts groß aufgefallen. Wenn ihr euch den Schanzenrekord von Ryoyo Kobayashi anschaut, wie locker der über Hillside da einen Telemark reinbringt, super, finde ich erstmal gut, weil wenn du damit die Normalschanzen noch kleiner machst, sieht es auch irgendwie nicht so toll aus. Und auf der großen, ja, also die hat ihre Tücken, die hat ihren eigenen Charakter, aber wie gesagt, das gefällt mir erstmal sehr, sehr gut.
Okay, das macht Vorfreude auf die WM im kommenden Jahr. So, verteil mal unsere Preise, lieber Luis. Und Anne bringt Halvor Egner Granerüd bei den Herren ins Spiel. Ich finde das tatsächlich sehr gut, auch wie sie sagt. Einerseits echt starke Leistung. Freut mich sehr für ihn, dass er hinten raus jetzt so langsam echt wieder zu sich findet und hier auch den 4. Platz belegt. Einerseits in diesem Springen, wo es dann nur um einen Durchgang geht. 12. geworden in dem Dreifach-Event. Da kann man natürlich sagen, wenn er den 3. Sprung noch gehabt hätte, wäre hier vielleicht auch noch einiges möglich gewesen. Und guter Punkt, sein ewig andauernder Kampf für die Frauen, für das Frauenskispringen. Ich glaube, an so einem Wochenende, wo das wieder so stark in den Vordergrund rückt, da können wir Halvor guten Gewissens den Adler der Woche für sportliche Leistung und für das Engagement nebenbei geben, weil er ist da wirklich immer, bleibt immer dran und hört nicht auf, für Gleichberechtigung zu kämpfen. Werde ich nie vergessen nach seinem Tourneesieg, wie ich hingehe, ihm gratuliere und er sich als allererstes aufregt, dass es keine Vierschanzentournee für die Frauen gibt. Ganz groß, ganz stark und deswegen, da lasse ich mit mir jetzt auch nicht diskutieren, aber ich höre und sehe deine Zustimmung. Der Adler der Woche geht an Halvor Egner Granerüd.
Ja, auch hochverdient. Ist auch einfach ein guter Typ, dass man das auch nochmal festgehalten hat. Und ich glaube, worauf die Anne war es, glaube ich, die das vorgeschlagen hatte, konkret anspielt, ist halt die Instagram-Story, die er gepostet hatte, wo er dann seine Follower einerseits gefragt hatte, er hat die also unterteilt nach Geschlecht, ob die Männer ein weibliches Vorbild haben oder ein Idol und die Frauen halt eben umgekehrt. Und er dann danach gepostet hatte, warum er das eigentlich gemacht hat, dass das weiterhin offensichtlich ist, dass immer noch offensichtlich oder dass es mehr akzeptiert ist, dass eine Frau zu einem Mann aufschaut als umgekehrt. Und er sagte aber, dass Sachen wie ein Mädchen zu tun keine schlechte Sache sein soll. Und er, Erin Maria Quandal, sehr dafür bewundert, was sie macht und wie sie es macht, einfach weil er tagtäglich mit ihr zusammentrainiert und er deswegen weiß, er hat's ganz schön geschrieben, she's one hell of an athlete. Fand ich sehr, sehr schön. Und er halt nochmal sein Bedauern darüber ausgedrückt hat, dass dieser Wettkampf am Sonntag halt eben nicht überall zu sehen war und deswegen ja auch berechtigt anprangert. Ja, wie sollen denn auch Mädchen weibliche Vorbilder bekommen, wenn die gar nicht sichtbar sind? Und deswegen war mir auch gleich klar, als dieser Vorschlag kam, den sollten wir dann schon auch annehmen und können wir auch guten Gewissens.
One hell of a Adler der Woche für Halvor Eggert. Arne Rühe, du hast dich so intensiv wieder mit den Damen beschäftigt. Deswegen lasse ich dir bei den Damen im Endeffekt den Vortritt. Silly Opset wurde jetzt hier ein paar Mal vorgeschlagen, ist natürlich die Geschichte des Wochenendes, widerspricht aber so ein kleines bisschen unserer Adler-Kategorie. Mach mal eine Ausnahme oder hast du eine andere auf dem Zettel?
Also, Silly Opset ist für mich die Vorfliegerin oder Vorzeigefliegerin oder Vorkämpferin des Wochenendes. Ich hätte meinen Adler tatsächlich an Lisa Eder vergeben, ehrlicherweise, weil ich mir im Vorfeld nicht unbedingt sicher war und sie sich witzigerweise selber auch nicht, ob das Skifliegen wirklich was für sie ist, ob sie da hingehört. Auch gerade mit ihrer Vorgeschichte, weil sie sich im Juni 2022 schwer im Knie verletzt hat und im August letzten Jahres überhaupt erst angefangen hat. Und ich habe sie jetzt erst wirklich tatsächlich das erste Mal sprechen können und war sehr beeindruckt von ihr, wie offen sie und ehrlich sie das zugegeben hat, auch wie sie nochmal nacherzählt hat, wie schwer dieser Weg war und wie stolz sie jetzt darauf ist, A, dabei gewesen zu sein und wirklich mit 198 Metern doch sehr, sehr nah an diesen 200 Metern dran ist. Und deswegen ist in mir so ein bisschen der Gedanke gereift, hey, diese Geschichte, das hat für mich einen Adler der Woche verdient.
Dann soll sie ihn bekommen. Also haben wir das auch erledigt und auch verteilt. Ja, wann geht's für dich jetzt Richtung Slowenien?
Das dürften so rund 16 Stunden wieder sein, ja.
Okay, alles
Wie
klar.
zu Beginn, ja.
Wie zu Beginn. Dann sind wir gespannt, was du uns mitbringst, was du uns erzählst. Wenn du nichts mehr zur Raw Air hast, dann können wir, glaube ich, uns das Programm anschauen. 4 Tage sehen wir Skispringen. Weltcup-Wettbewerbe.
Wir haben am Donnerstag um 10 Uhr, noch eine Stunde eher als eigentlich gewohnt, die Qualifikation bei den Männern und um 17 Uhr dann das Weltcup-Finale der Frauen. Auch da die besten anwesenden 30 des Gesamtweltcups sind mit dabei. Dann haben wir am Freitag um 15 Uhr das Einzelfliegen, sprich die 40 Teilnehmer, die sich aus der Quali dafür qualifiziert haben, sind da am Start. Und dann Samstag das traditionelle Teamfliegen um 9:30 Uhr. So der Wettergott denn will. Die Prognose für Samstag sieht nicht besonders gut aus. Und dann haben wir um 9:30 Uhr ebenfalls am Sonntag dann das Weltcup-Finale.
Okay, danke. Werden wir uns anschauen, werden wir drüber sprechen und dann bringen wir eine lange Saison jetzt am Wochenende ins Ziel. Vielen Dank, lieber Luis, für deine Eindrücke. Sehr, sehr spannend. Vielen Dank an alle da draußen fürs Zuhören und für eure rege Teilnahme bei dieser Folge. Macht es gut, bis nächste Woche. Fliegt's, soweit's geht.